Ja, einen wunderschönen Abend auch von meiner Seite zur Church Night. Mal wieder was zum Schmunzeln. Ein 85-jähriger Mann geht spazieren und auf dem Waldweg und plötzlich, quack, heb mich auf. Und er schaut, was ist denn da? Ein Frosch, der spricht. Ja, heb mich auf. Wenn du mich aufhebst, dann verwandle ich mich in eine wunderhübsche junge Frau, eine Prinzessin. Und er beugt sich, nimmt den Frosch und steckt ihn in seine Hemdentasche. Nein, nicht da reinstecken. Küssen, dann verwandle ich mich. Und dann sagt er, ach, ich bin jetzt 85, so eine junge Frau, nö. Aber so ein sprechender Frosch, der gefällt mir. Okay. Gell, so witzig. Okay, Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich möchte heute, muss heute über das Vaterherz Gottes sprechen. Und es ist so eigentlich eine Unmöglichkeit, wie soll ich als Mensch über Gottes Vaterherz sprechen und trotzdem glaube ich Gott, will, das hat mich dazu beauftragt und deswegen glaube ich auch, durch sein Wort und seinen Geist kann er uns heute ansprechen, genau zu diesem Thema. Dass Gott Vater ist, hat Jesus uns offenbart und es gehört zu den revolutionärsten Offenbarungen, die wir als Menschen überhaupt bekommen können. Wenn die Wahrheit, die sich dahinter verbirgt, wirklich unser Herz erreicht, dann verändert es alles. Es verändert unser ganzes Leben. Wir werden die freisten, fröhlichsten und unabhängigsten Menschen auf Erden sein. Jesus hat einmal darüber gesprochen, dass die Jünger keine Angst haben sollen. Er geht jetzt zum Vater und er bereitet uns einen Platz vor und er wird wiederkommen und so weiter und uns zu sich nehmen. Und dann sagt er diesen wichtigen Satz, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und daraufhin sagt Jesus noch weiterhin, kommt Philippus zu ihm und sagt, Herr, zeig uns den Vater, dann genügt es uns. Und Jesus antwortet ihm und sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also es war Jesu Mission, uns das liebende Herz des Vaters zu zeigen, durch Wort und Tat, seine Handlungen, seine Geschichten, atmeten alle diesen Geist des Vaters. Und so auch die Geschichte, die wir gerade gehört haben in Lukas 15. Dieses Kapitel zeigt uns drei Geschichten und ich möchte uns einfach drei Punkte auf den Weg geben heute Abend. Das Vaterherz Gottes, es sucht uns, erstens, es vergibt uns, zweitens, und es stellt uns wieder her. Das Vaterherz Gottes sucht uns. Man könnte das ganze 15. Kapitel auch die große Suchaktion Gottes nennen. Gleich dreimal durch drei Geschichten will Jesus uns immer wieder auf denselben Sachverhalt hinweisen. Gott ist auf der Suche nach uns Menschen, die ihm offensichtlich verloren gegangen sind. Ein Hirte sucht sein verlorenes Schaf. Eine Frau sucht eine verloren gegangene Münze. Und ein Vater hält Ausschau nach seinem verlorenen Sohn. Gott sucht uns Menschen von Anfang an. Schon im Garten Eden ist diese wunderbare Geschichte, naja wunderbar, aber da verstößt Adam gegen das Gesetz, das Gebot Gottes. Sie nehmen von der Frucht und dann heißt es, wie Gott Adam sucht. Adam, wo bist du? Adam versteckt sich, aber Gott sucht ihn. Gott ist uns auf den Fersen. Er sucht unsere Gemeinschaft. Und wenn diese Gemeinschaft nicht heil ist, dann ist es sein Vaterherz, diese Heilung herzustellen, diese Gemeinschaft wieder zu heilen. Und bevor Jesus diese Gleichnisse erzählt, berichtet Lukas, der Evangelist, den Rahmen, wer zuhört. Vers 1, es nahten sich aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Aha, Zöllner und Sünder. Vers 2, und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Beides Personengruppen jetzt, die Gott aufsucht, die ihre Geschichte mit Gott hatten und die sich von ihm entfernt hatten. Nur die eine Gruppe würde wahrscheinlich sagen, ja, wir haben uns entfernt von Gott, nämlich die Zöllner und die Sünder. Die Pharisäer, Schriftgelehrten waren natürlich die, die von überzeugt waren, dass sie ganz verbunden waren mit Gott und dass sie auf dem richtigen Weg waren. Und jetzt erzählt Jesus die Geschichte und offensichtlich war dieser jüngere Sohn, von dem er erzählt, taub geworden für die Stimme der Liebe des Vaters. Und er zieht seinen Plan mit einer Radikalität durch. Gib mir, Vers 12, das Erbe, das mir zusteht, wenn du tot bist, schon jetzt. Nun, wer heutzutage oder was heutzutage aufgrund der Steuergesetze ja, zur Tagesordnung gehört, dass man also das Erbe schon vorher austeilt und so weiter, das galt in früheren Kulturen und auch heute noch in östlichen Kulturen als eine Respektlosigkeit. Es ist sozusagen wie wenn man sagt, du bist tot für mich. Und genau das ist, was viele Menschen mit Gott machen. Sie nehmen das Leben, was Gott ihnen gegeben hat, Talente, Kraft, Geld, Zeit und sagen, ich mache damit, was mir gefällt und ich will mir von keinem Gott da reinreden lassen. Die meisten Auslegungen dieses Textes gehen in die Richtung, naja, der Sohn wollte mal was von der Welt sehen. Aber im Grunde geht es hier um eine hartherzige Ablehnung der Herkunft des Sohnes. Das ferne Land steht für die Bereitschaft, sich von der Lebensdenk- und Handelsweise des Vaters zu trennen. Und darin sehe ich auch die Bereitschaft, auch heutzutage uns eins zu machen mit den Lebensphilosophien dieser Welt, die einzig und allein die Selbstverwirklichung zum Ziel haben und die absolute Emanzipation von Gott. Sich loszumachen von Gott. Wir brauchen keinen Gott. Und das, was im Gleichnis und auch oft im Leben zunächst wie eine totale Erfüllung aussieht, boah, jetzt zieht der los und ist begeistert und hat all das und kann sich jetzt verwirklichen, das endet im Bankrott. Es zeigt, was Menschen eigentlich immer suchen. Wir suchen Bestätigung, wir suchen Liebe, wir suchen Zuwendung. Und all das hält eigentlich ja Gottes Vaterherz für uns bereit. Nicht nur eigentlich, er hält es bereit. Aber wenn wir die Lebensmitte verlassen, egal ob bewusst oder unbewusst, also Gott, die Lebensmitte, die Quelle des Lebens, ob wissend oder unwissend, dann werden unweigerlich die Lebensmittel, also was wir zum Leben gebrauchen, zur Lebensmitte und erzeugen dadurch ein Fass ohne Boden. Letztlich werden wir immer unfreier. Je mehr wir uns von Gott entfernen und denken, ich will mein Ding durchziehen, ich will Freiheit, desto unfreier werden wir. Und es ist eine Erfahrungskette des Unerfülltseins. Und so viele Menschen, auch gläubige Menschen, befinden sich auf dem Weg und haben Gott quasi ersetzt. Sie suchen Freiheit und Erfüllung und äußerlich sehen sie ganz passabel aus. Ja, ist nicht gleich bei den Schweinen landen und so weiter. Nein, das ist äußerlich alles in Ordnung scheinbar. Das sind dann solche, wo man sagt, das hätte ich nie gedacht. Nie hätte ich gedacht, dass bei der Familie, bei der das passiert. Aber innerlich sind sie unfrei geworden. Durch Pornografie. Zum Beispiel Sexsucht, Affären, Spielsucht, Drogen, Alkoholsucht, ungesunde Abhängigkeiten von anderen Menschen. Alles, weil diese Sehnsucht da ist nach Erfüllung. Und was ich jetzt gerade erzählt habe, das ist nicht, ja, wir sind ja in der Kirche, oder? Das gibt es doch hier nicht. Wenn wir wüssten, wie viel Prozentsatz an Menschen damit kämpfen, mit Süchten und mit geheimen Dingen im Leben. Und das hält uns ja vom Leben ab, das Gott für uns hat. Aber die gute Nachricht ist jetzt, dass Gott nach uns sucht. Er sucht uns und er wartet darauf bei ihm, dass wir Freiheit und Erfüllung bekommen. Die gute Nachricht ist auch, dass Gott an dem Ganzen nicht schuld ist. Es gibt ja Leute immer wieder, die sehen dann so einen verlorenen Sohn, wie er bei den Schweinen liegt und dann sagen die, Herr Gott, wie kannst du das zulassen? Ja. Aber die, Aber das ist alles oft selbst gemacht. Wir treffen Entscheidungen und gehen weg von Gott, gehen immer mehr unseren Weg und wundern uns, wenn wir dann irgendwo sitzen und getrennt sind von Gott. Die gute Nachricht ist nun, dass der Sohn umkehrt und dass er sich an den Vater erinnert und er läuft in die geöffneten Arme des Vaters. Das zeigt uns, Umkehr ist jederzeit möglich. Das ist die gute Nachricht. Egal, wo man sein Leben gegen die Wand fährt, egal, wo man sich gerade befindet, man kann immer umkehren. Und Gottes suchendes Herz hat nie aufgehört, nach dem Sohn zu schauen. Wie auch bei David, ja, der König im Alten Testament, der so gesündigt hat gegen Gott. Und Gott schickt den Nathan, um ihn zur Umkehr zu bewegen, um ihm zu zeigen, dass er auf dem Holzweg ist. Gottes Vaterherz sucht ständig und er wartet aktiv darauf, dass Menschen umkehren zu ihm. Christen, aber auch natürlich Nicht-Christen. Damit wir da sind, wo wir hingehören. Schon Augustinus wusste es. Augustinus, der alte Kirchenvater, hatte das auch erlebt. Ein Leben, wo er Erfüllung sucht, unabhängig bei Gott. Und in einem seiner späteren Gebete sagt er, Gott, du hast uns zu dir hin geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Gott sucht dich, egal wo du heute bist, ob du dich bewusst oder unbewusst von ihm entfernt hast, ob du religiös aufgewachsen bist oder nicht. Vielleicht hörst du das heute ja zum ersten Mal. Und du weißt, du bist von Gott abgeschnitten, aber er sucht dich, weil er dich liebt. Vielleicht bist du ja von Neuem geboren, du bist Christ und ja, aber du bist in Sünde geraten, du bist geistlich eingeschlafen, du bist gefallen, du weißt, du lebst gerade so, wie ich nicht leben sollte. Und das Gleichnis macht deutlich, Gott sucht uns. Der Hirte sucht das verlorene Schaf, weil es in Gefahr ist. Kommt zum zweiten Punkt. Gottes Vaterherz vergibt. Also er sucht uns und er vergibt uns. Jesus will uns für immer zeigen, Gott vergibt. Es gibt nichts, nichts in unserem Leben und im Leben irgendeines Menschen, was nicht unter die Vergebung Gottes kommt. Und das zeigt ja auch seine Hingabe am Kreuz, dass Jesus einmal und für alle Mal für alle Sünden der Welt gestorben ist. Mit seinem Leben. Und es ist allein die Gnade Gottes, dass wir nicht ausgelöscht sind als Menschen. Die Gnade Gottes, es ist sein Charakter, seine Natur, dass er uns verzeiht und dass er uns Gnade schenkt. Und der Vater hatte dem Sohn bereits vergeben, als er sich frech von ihm abgewandt hat. Das ist nicht zu fassen, aber wahr. Und der Vater hat dem Sohn nicht erst wegen seiner Umkehr vergeben. Das sehen wir ganz klar im Gleichnis. Mit einem sehnsüchtigen Herzen, bereit den Sohn aufzunehmen, schaut er, hält er Ausschau, ob er nicht zurückkommt. Warum macht er das? Weil er schon lang vergeben hat in seinem Herzen. Keine seiner Sünden wurden ihm vorgehalten vom Vater. Nichts. Keine Liste. Nicht die Hurerei, nicht die Sauferei, nicht die Prahlerei, nichts. Vergebung war schon da. Aber die Umkehr machte es erst möglich für den Sohn, Vergebung beim Vater zu empfangen. Also er musste doch ja umkehren, um diese Vergebung auch zu nehmen. Und das offenbart in so einer Vollkommenheit das Herz des Vaters. Verstehst du? Keine deiner Sünden, keine deiner geheimsten dunklen Gedanken, deiner verdrehten Gedanken trennt dich von Gott, hindert Gott dich zu lieben. Er hat bereits alles vergeben am Kreuz, alles. Aber der Sohn musste umkehren zu Gott. Und du und ich, wir müssen immer wieder umkehren zu Gott, genauso schmutzig, wie wir gerade sind. Egal, wo wir uns gerade verrannt haben, es spielt gar keine Rolle. Genauso will uns Gott. Also wir müssen nicht erst unser Leben in Ordnung bringen und zu Gott kommen. Nein, wir dürfen, so wie wir sind, sollen wir kommen. Damit wir Vergebung empfangen. Und nun möchte ich unseren Blick aber auf die Art und Weise lenken, wie dieser Sohn umkehrt hier im Gleichnis. Wie der zurückkommt. Er kommt nämlich mit einem völlig falschen Bild von Gott, von seinem Vater. So nach dem Motto, der Vater wird wohl machen, dass ich mich klein und schuldig fühle. Er ist ja ein strenger Richter und bestenfalls lässt er mich als Zwangsarbeiter bei ihm arbeiten. Vielleicht eine zweite Chance so. Und der Junge ist völlig gefangen in so einem religiösen Denken seiner Zeit, aber das gibt es auch heute noch. Dieses Denken ist in vielen Christen auch vorhanden. Und es stellt eines der größten Herausforderungen unseres inneren geistlichen Lebens dar. Nämlich die Vergebung Gottes wirklich anzunehmen. Es steckt nämlich so in uns drin, an unseren Sünden festhalten zu wollen. Und es hält uns davon ab, dass Gott unsere Vergangenheit tilgen kann. Gott will das, Gott hat es schon getan, aber weil wir so ein schräges Bild haben, kann es nicht durchfließen sozusagen. Es hält uns davon ab, dass Gott uns einen guten neuen Anfang gewähren kann. Dazu kommen wir gleich nochmal. Jesus überrascht auf jeden Fall mit einer völlig unerwarteten Reaktion des Vaters. Es kommt zu einem, oder er kommt zurück mit seinem zurechtgelegten Sündenbekenntnis. Und der Vater läuft ihm entgegen mit offenen Armen, wirft sich ihm um den Hals. Und auf einmal wird klar, worum es geht. Zu erkennen, bei Gott erwartet uns nur Güte. Nur Güte. Gott ist hundertprozentig, tausendprozentig gut. Gott ist nicht sauer auf dich, weil du es vermasselt hast. Er ist nicht enttäuscht von dir, weil du etwas nicht richtig gemacht hast, was nicht geschafft hast. Er ist nicht enttäuscht oder sonst etwas Dummes gemacht hast oder andere enttäuscht hast. Nein, Gott will dich in die Arme schließen und sagen, es ist gut. Bei mir ist alles gut. Vertrau mir, lass los. Du bist mein. Also, Gott hat bereits alles vergeben. Alle schlechten Worte, Gedanken, Unterlassungen. Und es führt uns jetzt zum dritten Punkt. Erstens, Gott sucht uns. Zweitens, Gott verzeiht uns. Und drittens, Gottes Herz stellt uns wieder her. Die Szene, die Jesus schildert, ist höchst bewegend. Der Vater lässt den Sohn sein Bekenntnis gar nicht zum Ende sagen, sondern er dreht sich um an seinen Hof und proklamiert das Programm der Wiederherstellung für seinen Sohn. Und zwar ist es ein Programm der Freude. Hey, holt schnell das Gewand, die Schuhe, den Ring, das Mastkalb. Es ist kein Bewährungsprogramm, in dem er über längere Zeit geprüft werden soll, ob er wieder fähig ist, Sohn zu sein. Ja? Es ist das volle Programm der Rehabilitierung, ohne Wenn und Aber. Völlig ungerechtfertigt nach menschlichen Maßstäben. Kein Wort von irgendeinem Versagen. Es ist fast so, wie wenn einer, so eine Firma, die sich ersehnt nach dem besten Mitarbeiter, boah, überall Headhunter und der kommt jetzt, ja, und der soll es jetzt werden. Und so wird der Sohn behandelt. So werden wir behandelt von Gott. Wow. In die Chefposition eingesetzt. Das ist Versöhnung, die aus der Vergebung wächst. Und die Herausforderung, die liegt jetzt beim Sohn und bei dir und mir. Welche Herausforderung? Paulus schreibt im Römerbrief folgende Zeilen, Römer 8, 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Das ist klar. Verschont, nicht dahingegeben, Sünden vergeben. Aber jetzt kommt's. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also Gott hat vollständige Wiederherstellung im Sinn und die gibt der Vater, indem er den Sohn wieder als Sohn einsetzt. Und die Frage muss beantwortet werden, will ich das? Komische Frage, oder? Will ich als Sohn eingesetzt werden oder nicht doch lieber als Tagelöhner? Hä, ist das eine sinnvolle Frage? Naja, will ich mich wirklich von der Auflehnung gegen Gott, die so tief verwurzelt ist in mir, will ich mich davon wirklich losreißen? Es ist ein Unterschied zwischen einem religiösen Leben oder einem Leben als Kind. ein Beziehungsleben. Und dieses Beziehungsleben, das heißt Nähe mit dem Vater. Will ich das? Das verlangt von mir eine uneingeschränkte Bereitschaft, Gott Gott sein zu lassen in meinem Leben und ihm alles heilen, wiederherstellen und erneuern, vollbringen zu lassen. Ich muss also bereit sein, nicht mehr Tagelöhner zu sein, sondern Sohn und Tochter. Wow. Und als Sohn muss ich Anspruch auf meine ganze Würde nehmen und mich darauf vorbereiten, wie der Vater zu werden. Und ich möchte schließen mit diesen drei Symbolen, die ich gerade erwähnt habe und die ja diese Geschichte auch prägen. Was lässt der Vater holen? Denn darin steckt die Wiederherstellung. Erstens das Kleid. Nun, das Kleid erinnert mich einerseits, es gibt ja viele Symbole in der Bibel, aber der Sohn Josef, ja, Jakobs Lieblingssohn, hat so ein wunderbares Kleid bekommen, weil er so vom Vater ausgezeichnet wurde. Und ich glaube, das ist etwas, was wir für uns in Anspruch nehmen dürfen. Wir sind so wertgeschätzt. Aber mich erinnert es auch an das alte Lied Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Der Vater musste sich vom Sohn das Kleid geben lassen. Und wir als Menschen, als Christen müssen uns vom Vater die Gerechtigkeit geben lassen. Das ist nicht mehr unsere. Das ist nicht unser Leben, das ist nicht, weil ich so toll bin. Nein, meine Gerechtigkeit ist in ihm. Und das setzt mich in die Würde ein des Sohnes und dich als Tochter. Zweitens der Ring. Der Ring steht für die Vollmacht. Der Vater gibt dem Sohn Vollmacht. Du darfst wieder pro cura in meinem Namen alles unterschreiben, sozusagen. Ja, du darfst für mich die Geschäfte ausführen. Und das ist etwas, was Gott uns gibt. Wenn du Tochter bist, Sohn, dann sagt er, an meiner Stelle bist du jetzt da. Das ist deine Würde. Und dann die Schuhe oder die Sandalen, die Schuhe. Die stehen dafür, dass wir nicht mehr Sklaven sind. Nicht Taglöhner, nicht Knechte, Mägde. Nein, wir sind Kinder. Wir sind gleichgestellte Mitarbeiter. Und die Schuhe erinnern natürlich an Epheser 6. Ja, die Schuhe der Bereitschaft, für das Evangelium des Friedens einzutreten. Es sind die Schuhe eines Botschafters, einer Botschafterin. Und das ist die Würde, die Gott uns gibt. Auch wenn wir es vielleicht gerade vermasselt haben. Vielleicht bist du heute hier und denkst, Shame, die Sünde in meinem Leben und so weiter. Heute, du kannst es einfach loslassen und voll in die Würde des Sohnes und der Tochter hineingehen. Gott will nicht, dass du ein Bewährungsprogramm durchmachst. Er möchte, dass du glaubst. Glaub. Und das Letzte, das Festessen. Das steht für die Freude, die im Himmel besteht über jeden Menschen, der sich wiederherstellen lässt. Nicht nur der sagt, okay, ich nehme die Vergebung an, sondern der sich wiederherstellen lässt als Tochter und als Sohn. Wiederherstellen, ganz für den Vater und für sein Haus zu leben. Gott sucht, er hält Ausschau, er geht nach. Wo bist du? Zweitens, Gott vergibt. Er macht keine Vorhaltungen, keine Vorträge, keine Moralpredigten. Er stellt keine Bedingungen. Glaubst du das? Gott stellt wieder her, er versöhnt, setzt in die Sohnschaft ein, Tochterschaft. Lässt du das zu? Die Frage ist, was hindert dich heute, dich dem Vaterherzen Gottes wieder ganz zuzuwenden? Wenn du dich entfernt hast, wenn in deinem Leben Freude fehlt, dann liegt es daran, dass du dich zu weit entfernt hast von Gott. Dann komm einfach zurück ins Haus der Freude, an sein Vaterherz, das für dich schlägt. Und er sehnt sich einfach danach, dass wir als Kinder Gottes diese Freude leben und ausstrahlen. Und das können wir nicht selbst machen, aber es ist durch Glauben zu empfangen. Ich spreche heute gar nicht über den älteren Sohn. Aber ein Satz, den er ihm sagt, der Vater, der mag das ja nicht, der ist ja sauer auch darauf, dass der jetzt wieder angenommen wird. Er sagt, schau, alles was mein ist, ist auch dein. Und das ist auch etwas, was wir als Kinder und Söhne und Töchter Gottes verstehen müssen. Gott sagt, was mein ist, ist dein. ist unglaublich. Du gehörst doch zu mir. Alles gehört dir. Lass uns das heute neu ergreifen. Ganz persönlich. Und vielleicht gibt es einen persönlichen Schritt zu tun für dich. Dass du sagst, ja, ich will heute Vergebung annehmen. Du musst nicht büßend auf allen Vieren hierher krabbeln zum Altar. Aber umkehren und sagen, ich lasse hinter mir, ich will das nicht, was immer es ist. Vater, danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich erfüllst mit deinem Geist und befreist, ein neues Leben zu führen. Lass dich heute finden, ganz neu. Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort, dass du ein suchender Gott bist, ein verzeihender Gott und ein wiederherstellender Gott. Und du bist dabei, deine Kinder wiederherzustellen. Und du weißt um das Leben jedes Einzelnen von uns heute. Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und dein Werk der Wiederherstellung tust. Komm hinein mit Freude in die Herzen. Schenk Umkehr und schenk Heilung. Schenk Vergebung und einen Neuanfang. Danke, dass du da bist. Wir empfangen von dir jetzt. Komm, Geist Gottes, und wirke du an uns und unter uns. Amen.